Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf den Punkt, zu einer neuen Freitagsfolge. Ich bin's, Oscar. Heute leider ohne Lenny, aber dafür mit einem Gast, den wir alle kennen. Ich meine, jeder, der schon mal auf TikTok war, auf Instagram war oder auch vielleicht schon in einer Buchhandlung war, kennt ihn eigentlich. Thomas Melchior, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke, Oscar, für die Einladung.
Thomas, du bist auch bekannt als Sportwetten-Sheriff, aber wieso Sportwetten? Was ist deine Geschichte mit Sportwetten? Stell dich vor, vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen.
Ja, also Sportwetten deshalb, weil ich damit sehr umfangreiche und auch sehr negative Erfahrungen gemacht habe, weil ich 13 Jahre lang spielsüchtig geworden bin, nachdem ich eine Fernsehwerbung für Sportwetten gesehen habe. Und das hat mich herausgebracht aus einem ganz stinknormalen Leben. Ich habe in München gewohnt als Bankkaufmann und 13 Jahre später wurde ich dann festgenommen mit 800.000 Euro Schulden. Und diesen Weg, auf den nehme ich euch heute mit und erzähle mal von meinen Erfahrungen, die ich mit Sportwetten gemacht habe.
Thomas, du hast ja auch ein Buch, was vielleicht meist noch nicht bekannt ist. Das heißt Im Kampf gegen Spielsucht und Wettmafia. Und darüber werden wir auch natürlich heute sprechen, aber viele wissen ja gar nicht eigentlich das Konstrukt drumherum. Du hast gerade gesagt, eigentlich hattest du ja ein ruhiges, perfektes Leben, wie du auch in deinem Buch schilderst. Du hattest, du warst ein Bankkaufmann, du hattest eine Familie und du warst auch im Leistungssport dabei. Wieso wetten? Also wann war erinnerst du dich noch an deine erste Wette vielleicht sogar?
Ja, also natürlich, die erste Wette ist mir sehr prägnant im Kopf geblieben. Und warum wetten, ist eine hervorragende Frage. Aber das Thema Leistungssport, ich habe früher Zehnkampf gemacht und war Amateurfußballer und hatte schon immer einen sehr großen Bezug zum Sport. Sport hat mein Leben geprägt, meine Freizeit und ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich eben in München gewohnt, als Bankkaufmann gearbeitet, der Job auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe Fußball geschaut am 22. November 2005, FC Bayern München gegen SK Rapid Wien, Champions League. Und in der Halbzeitpause dieses Spiels lief eine Werbung für einen Wettanbieter. Und der Wettanbieter war damals Bet & Win, heute besser bekannt als bwin. Und damals wie heute wurde schon suggeriert, dass man mit Sportwissen, was ich ohne Zweifel hatte und habe, ganz easy Geld verdienen kann. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus.
Ja, und das ist ja eigentlich dieses Verlockende. Ich meine, ich kenne es ja auch, ich bin auch ein großer Fußballfan. Zum Beispiel immer in den Halbzeitpausen und auch bevor die Samstagkonferenz anfängt, ist immer die bekannte Tipico-Werbung mit dem bisschen roten Licht. Und überall, wenn wir laufen, sind ja auch Wettanbieter. Und dann hast du wahrscheinlich angefangen und dann war auch direkt der erste Gewinn da, oder?
Der erste Gewinn war da. Der war allerdings kleiner, als vielleicht die meisten von euch jetzt denken. Ich habe 10 Euro gesetzt, dass der FC Bayern München dieses Spiel mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnt. Und am Ende stand es 4-0. Und ich muss dazu sagen, Oscar, ich hatte gar keine Ahnung, worauf ich dort wette. Also jeder, der das erste Mal vor so einer Wettseite sitzt, ist wahrscheinlich erschlagen von den Zahlen und den Mannschaften. Und genauso ging es mir. Und ich habe einfach 10 Euro gesetzt auf eine Handicap-Wette, habe den Computer dann wieder ausgemacht und mich vor den Fernseher gesetzt zu meinem Bruder. Und wir haben das Spiel zu Ende geschaut und nach dem Spiel habe ich diese Seite wieder aufgerufen. Und siehe da, aus den 10 Euro sind unglaubliche 11 Euro geworden. Ja? Also ich habe einen einzigen Euro gewonnen. Das ist wirklich maximal wenig. Allerdings waren es eben für mich als Bankkaufmann nicht nur 1 Euro Gewinn, sondern 10%. Und das war das, was mich dort wirklich sehr gereizt hat. Das fand ich sehr spannend.
Ja, ist ja interessant, weil du kanntest dich ja eigentlich super aus mit Zahlen. Warst bestimmt dann auch gut in Mathe. Und dann siehst du dieses erste Mal diesen Gewinn. Und dann warst du eigentlich Fußballfan von einem Verein davor?
Ich bin oder nicht? Nach wie vor, also ich bin großer Fußballfan, muss aber sagen, seit diesem Tag hat meine Leidenschaft für den Fußball sehr gelitten, weil ich das Gefühl habe, dass es beim Fußball immer mehr um andere Dinge geht, aber gar nicht mehr so sehr um den Fußball. Also wir reden tatsächlich heute oft über eben das Thema Sportwetten, leider auch gelegentlich mal über das Thema Gewalt oder Choreos, Rivalitäten, aber der eigentliche Sport kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, aber mir ist es auch ein bisschen zu viel. Also du hast ja echt kaum einen Tag, wo du mal keinen Fußball hast. Ja? Und da reden wir über so sinnlose Wettbewerbe wie Nations League oder
Conference League.
braucht kein Mensch, um ehrlich zu sein. Also offensichtlich braucht es schon ein Mensch. Also ich brauche es jedenfalls nicht. Mir ist es zu viel. Und ich glaube, weniger wäre in dem Fall wirklich mehr. Aber ich bin mit Dresden aufgewachsen und in der Nähe von Dresden auch. Und deswegen ist das auch okay so. Aber als Fan von Dynamo Dresden muss man auch nicht mal alles gut finden, was da so drumherum passiert. Und naja, sportlich läuft es da auch eher so durchwachsen. Also da bist du als Bremen-Fan schon eher auf der sicheren Seite.
Naja, bei uns läuft es gerade auch nicht so gut. Aber
Ja.
es ist interessant, weil du sagst ja, keiner braucht es, aber damals brauchtest du diese Wettbewerbe, oder? Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang, als es noch nicht so in der Sucht war, ging es noch, aber dann, als es sich richtig gecatcht hast, dann geht es doch weniger eigentlich um diesen Gewinn und eher um diesen Adrenalinkick, oder? Weil dann dieses Fußballgucken hat sich doch auch verändert für dich.
Naja, das war ja am Anfang, war mir das ja nicht bewusst. Also wir reden ja immer noch vom Jahr 2005 und du musst dir vorstellen, das erste iPhone, was heute wahrscheinlich vorsintflutlich anmutet, das kam erst im Jahr 2007. Und ich hatte damals ein Nokia-Handy, mit dem konnte ich telefonieren, SMS schreiben und Snake spielen. Ja. Und deswegen konnte man mobil im Prinzip gar nichts machen und das war auch gut so. Aber heutzutage kannst du ja 24 Stunden am Tag wetten. Aber die Anzahl der Wettbewerbe, die war damals zwar noch geringer, aber ich hatte da tatsächlich eher im Fokus gehabt, eben das, was mir die Werbung gesagt hat, mit Sportwissen ganz easy Geld verdienen. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen durchgekämpft und durchgetastet, probiert, ja. Und habe das gleich auch am Anfang schon sehr teuer bezahlt, mit durchaus sehr, sehr hohen Verlusten.
Du sprichst ja an, du warst ja eigentlich in München erst und in deinem Buch sprichst du dann ja auch darüber, wie du München erst verlierst, auch dann Leute belügst, betrügst. Du sprichst ja sehr offen drüber, was ja auch erstmal sehr respektabel ist, weil das können auch nicht viele. Aber war dann, als du München diese Stelle verloren hast an der Sparkasse, wenn ich mich recht erinnere, war das dann für dich das erste Mal dieses Gefühl, oh, irgendwas läuft jetzt hier außer Rand? Also
Ja,
irgendwas klappt nicht mehr? Oder hast du schon davor das Gefühl?
viel, viel eher schon. Also ich habe meine Stelle in München verloren, ungefähr 1,5 Jahre, nachdem ich meine erste Wette gesetzt habe. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hier läuft irgendwas sehr, sehr schief, war nach wenigen Tagen, als ich nämlich knapp 900 Euro verloren habe bei einem Spiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich glaube, darüber schreibe ich in dem Buch auch, wo ich darauf gewettet habe, in der 80. Minute. Knapp 900 Euro, dass dort auf gar keinen Fall noch drei Tore fallen, ja.
Und da
Und
sind drei
damals,
Tore da gefallen.
es ist 3-0 ausgegangen, ja. Und aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr machen. Oder aus heutiger Sicht würde ich ja per se schon gar nicht mehr wetten. Aber damals dachte ich mir, naja, eine Quote von 1,01, also 1% für eine vermeintlich sichere Sache, das waren für mich 9 Euro. 9 Euro das war ein Sandwich im Subway. Ja, und so bin ich da rangegangen. Und das wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, wo viele von euch, die jetzt zuhören, gesagt hätten: Ja, du, pass auf, also erstmal setzt man nicht 900 Euro auf so einen Scheiß. Und zweitens, man hört danach auf. Ja. Und in dem Moment entscheidet sich dann, ob man Tendenzen hat zur Spielsucht oder nicht. Und das merkt man wirklich auch erst dann, weil ich habe mich wahnsinnig geärgert, ich habe auch geheult, das weiß ich noch. Aber ich habe gleichzeitig auch gesagt, ich hole mir das Geld wieder zurück. Also ich trainiere Glücksspiel und ich werde besser und ich hole mir den Verlust wieder zurück.
Kann man Glücksspiel überhaupt trainieren? Weil ich habe das Gefühl, ich kenne es ja auch. Ich meine, wir alle kennen es, wir haben das mit unserem Podcast auch. Vielleicht nach dem Gespräch muss man damit aufhören. Wir haben eine Kicktipp-Gruppe. Und da kann man tippen. Und eigentlich ist doch das nur Glück, weil ich meine, man kennt es ja oft die, die vielleicht nicht diese Ahnung haben, tippen plötzlich glücklich und machen den Gewinn. Und wie war das vielleicht auch ein Ego-Thema bei dir? Und war es frustrierend zu sehen, ey, ich habe dieses Wissen und trotzdem gewinne ich nicht?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Ego-Thema ist, sondern ich bin schon immer damit aufgewachsen, mit einem gewissen Leistungsgedanken. Das ist aber eher so familiär. Das heißt, auch beim Leistungssport war ja immer irgendwie so ein Bestreben danach, sehr gut zu sein und einfach auch das meiste irgendwo aus sich rauszuholen. Auch in der Bank war ich sehr gut vertrieblich gewesen und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich trainiere, dass ich besser werde. So, das war die Erfahrung, die ich so gemacht habe in meinem Leben. Das lässt sich nur nicht auf Glücksspiel übertragen, was völlig logisch ist, auch jetzt so aus der heutigen Sicht. Aber in dem Moment, wenn du keinerlei Ahnung davon hast, dann ist dir das im ersten Moment nicht bewusst. Und wir reden immer noch vom Jahr 2006, also ganz am Anfang. Glücksspielsucht war überhaupt gar kein Thema. Also es hat niemand drüber gesprochen. Das war de facto nicht existent. Oder wenn, dann hat es ja maximal nur die anderen betroffen. Aber dass das ein Thema ist, das sehr viel größer ist, als viele von euch jetzt denken mögen, ja, dafür mache ich das jetzt übrigens hier auch alles, damit die Leute sich bewusst werden, woher kommt denn das ganze Geld für die Werbung, die ihr jedes Mal beim Fußball seht. Die kommt jetzt nicht daher, dass so viele Leute gewinnen, sondern die kommt einfach daher oder das Geld kommt daher, dass so viele Leute verlieren.
Ja, und dann war diese 1,5 Jahre um, Thomas, und du hast sogar dieses, eigentlich hättest du ja rausgehen können. Du sprichst, das Kapitel heißt ja auch Hilfsangebot, sprichst du darüber, wie die Sparkasse es bemerkt hat. Erstmal, was ist das für ein Schamgefühl ja schon eigentlich, wenn dein Arbeitgeber das merkt? Und dann zweitens, wieso hast du diese Hilfe nicht angenommen?
Das liegt ganz einfach daran, dass bei Spielsucht eben oft, also eigentlich immer der Fall ist, dass die Einsicht bei den Betroffenen fehlt. Also man klammert sich an die Hoffnung, oder ich habe mich an die Hoffnung geklammert, dass ich mich dort selber wieder rausziehe aus dem, was ich dort angerichtet habe. Und die Hoffnung war jetzt auch nicht insofern unbegründet gewesen, weil ich ja auch täglich gewonnen habe. Ja, also es ist nicht so, dass ich in meinem ganzen Leben nur verloren habe, sondern ich habe täglich Wetten gewonnen und ich habe an vielen Tagen auch mehr gewonnen, als ich verloren habe. Nur in Summe.
Hast du es immer eigentlich kundgegeben, also damals noch an deine Familie?
Ich habe, meine Familie wusste, dass ich wette. Auch wieder so ein typisches Merkmal von Spielsüchtigen. Ich habe versucht, das so gut es geht, trotzdem geheim zu halten. Und ich habe meistens, wenn ich überhaupt mal was erzählt habe, dann nur, also auch meinem Bruder, von den Gewinnen erzählt. Ja,
Klar.
das ist total verwerflich, aber ich kann es ja nur aus der damaligen Sicht so erzählen. Ja, also heute würde ich es jetzt anders machen mit dem Wissen von heute, aber das hatte ich eben damals nicht und deswegen dachte ich, das ist jetzt einfach vielleicht so eine kleine Lebenskrise. Ich hole mich dort wieder raus und mir gelingt das. Ich stand ja mit beiden Beinen im Leben, zumindest bevor ich gewettet habe und deswegen war auch schon eine gewisse Scham da, Hilfe anzunehmen, dass ich mir selber eingestehen musste, dass ich dort nicht mehr allein rauskomme. Ich würde das jedem empfehlen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht ein ähnliches Problem hat oder der jemand kennt, der so ein Problem hat, reden. Also unbedingt reden, Hilfe annehmen, auch wenn es schwerfällt. Man hätte innerhalb meiner Geschichte sehr oft intervenieren können, aber dazu muss man eben auch ein gewisses Vorwissen haben, also der Betroffene und aber eben auch das Umfeld. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, das ist genau der Grund, warum ich das jetzt hier mache und warum ich so offen drüber rede, um eben dort wirklich Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, weil als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir immer, Thomas, lass dir doch helfen. Und dann geht es geht eigentlich das ganze Buch hier über darüber, wie du immer auch erzählst, dann in Dresden gehst du nochmal zu einer Sparkasse, verlierst da auch deinen Job, dann wird die Wohnung und so dicht gemacht, der Strom wird abgedreht. Und dann stehst du da mit leeren Händen und dann fängst du ja auch an, du hast schon davor damit angefangen, aber ja auch dann Leute zu betrügen oder auch Leute vielleicht zu verletzen, die dir sehr wichtig eigentlich sind.
Absolut.
Im Nachhinein, wie sehr hast du dich dafür selber gehasst?
Ich habe mich dafür nicht selber gehasst, aber
Oder warst du enttäuscht von dir?
ich bin auch nicht enttäuscht von mir. Ich muss es anders formulieren. Es ist so, dass wir ja trotzdem bei dieser Spielsucht, also ohne mich dahinter zu verstecken, von einer Krankheit reden. So. Und das soll aber nicht die Verantwortung von mir wegschieben, sondern ganz wichtig zu betonen ist, die Verantwortung für das, was passiert ist, die trage zu genau 100% ich. So. Und genau deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, also ich würde gern zurückgehen an den Tag, wo ich meine erste Wette gesetzt habe und die nicht mehr setzen und alles anders machen. Geht aber nicht. So. Und deswegen habe ich nur die Möglichkeit, oder nicht nur, sondern ich habe die Möglichkeit, aber mich auf die Zukunft zu konzentrieren und mich darauf zu konzentrieren, dass ich möglichst viele Menschen davon abhalte, den gleichen Weg zu gehen wie ich, aber dass ich auch versuche und wirklich alles versuche, die Schulden oder den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder zu begleichen. Zumindest jetzt mal in finanzieller Hinsicht. Und genauso bin ich da an die Sache jetzt rangegangen und ich glaube, das wichtigste Wort ist einfach Verantwortung übernehmen. Also einfach Verantwortung übernehmen. Es ist ohne Zweifel, dass ich aus heutiger Sicht das jetzt so völlig anders machen würde. Aber wenn du in dieser Sucht drinsteckst, dann ist dort mit rationalem Denken nicht sehr viel zu, also mir sind die Dinge ganz klar gewesen, aber der Kopf hat mir trotzdem gesagt, versuch nochmal Geld zu holen, mach das. Ich habe so viele Grenzen überschritten, ich habe so viele Leute dort wirklich belogen, betrogen und natürlich tut mir das leid. Nur ich kann es jetzt in dem Moment nicht ändern, aber ich kann mich zumindest bei den Menschen entschuldigen, kann sagen, so war es gewesen. Ich kann alles auf den Tisch legen, so wie ich das jetzt eben mache. Und ich kann eben versuchen, und das mache ich auch, diesen Schaden wieder rückgängig zu machen. Und deswegen ist einfach diese Transparenz, die ich jetzt so an den Tag lege, einfach mal die Basis. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt.
Im Buch schilderst du ja, dass am 18. Januar 2019, der Tag deiner Verhaftung, hattest du das erste Mal das Gefühl der Freiheit. Ich fand es ja eigentlich ein interessanter Gedanke, weil eigentlich ist es ja der Moment, wo du am unfreisten bist. Du kommst in eine Zelle, aber du sprichst auch darüber offen, ja, in Interviews, aber auch im Buch, wie du dich da verändert hast. Wie wichtig war es für dich, dass da diese Zelle zugeht und du endlich mal Zeit hast, vielleicht drüber nachzudenken und nicht automatisch irgendwo hinlaufen kannst und wetten kannst?
Das war, ich würde mal sagen, überlebenswichtig gewesen. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, genauso habe ich es empfunden. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wirklich in dem Moment hat es einfach Klick gemacht. Also sowohl die Handschellen, aber auch im Kopf. Und ich wusste, ich komme aus einem Leben als Bankkaufmann mit Abitur. Ich wohne in München, habe eine Freundin. Mein Leben ist von außen betrachtet wirklich total super und bringe mich selbstständig. 13 Jahre später in eine Situation, wo ich festgenommen werde und ins Gefängnis komme. Und ich hoffe nicht, dass du je festgenommen wirst, Oskar, aber
Hoffe ich nicht. Ich glaube, meine Familie wäre auch nicht so zufrieden damit.
ja, ich meine, deine
Wie
Mama.
war, wie war's, wie war's für dich dann? War das dann, hattest du damals noch Kontakt zu deiner Familie oder war der Kontakt abgebrochen bei dem
Der
Zeitpunkt?
Kontakt war abgebrochen. Ich wollte sagen, deine Mama weiß ja zumindest jetzt mal sehr viel über Spielsucht. Wir haben ja da sehr intensiv drüber gesprochen. Und ich glaube, wenn du irgendwann mal Tendenzen dazu haben solltest,
Dann melde ich
dann,
mich bei
nein,
dir.
dann, ich glaube, dann weiß sie schon, worauf sie achten muss. Also ich glaube, deine Mama ist da sehr sensibilisiert, was das angeht. Und das ist auch extrem wichtig, dass Angehörige Bescheid wissen oder dass eben auch du Bescheid weißt, wenn das in deinem Bekanntenkreis mal irgendwie
Oder unsere
passieren sollte.
Zuhörer.
Oder die Zuhörer, natürlich. Also wenn ihr seht, dass sich jemand verändert und nach Geld fragt und sich zurückzieht, dann seid dort bitte möglichst unangenehm und fragt nach und gebt um Gottes Willen kein Geld. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich war isoliert, komplett isoliert im Moment meiner Festnahme. Meine Eltern haben sich von mir abgewandt. Die waren auch völlig überfordert. Ich habe keinerlei Freunde mehr gehabt. Ich habe alle belogen. Oder beklaut teilweise sogar, also wirklich Dinge, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Und doch habe ich es gemacht, um spielen zu können. Und deswegen war es erstmal absolut gerechtfertigt, dass ich ins Gefängnis gekommen bin. Gleichzeitig hat es mir aber auch das Leben gerettet, weil ich mich selber ansonsten noch tiefer immer weiter reingeritten hätte. Und zum Schluss oder auch zwischendrin waren ja ganz oft die Gedanken da gewesen, dass ich vielleicht einfach gar nicht mehr da sein wollen würde und ich habe Gott sei Dank keinerlei Möglichkeit für mich gefunden, wo ich das irgendwie hätte umsetzen können, beziehungsweise hatte einfach viel zu viel Angst davor dann auch wieder und deswegen war es für mich sehr wichtig, dort weggesperrt zu sein und das hat sofort, aber wirklich sofort ein Umdenken ausgelöst und ich habe gesagt, okay, die Situation ist maximal schlecht, die ich jetzt hier den anderen und mir selbst zugefügt habe, aber ich habe immer von Anfang an daran geglaubt, ich habe eine Chance. Wenn es mir gelingt, die ganze Energie, die 13 Jahre lang in eine völlig falsche Richtung gelaufen ist, wenn es mir gelingt, die wieder in eine richtige Richtung zu lenken, dann war mir klar, dann ist durchaus noch einiges möglich.
Ja, und dann, du wurdest ja, wenn ich mich recht erinnere, zu 5,5 Jahren verurteilt, richtig?
Genau.
War es dann aber 1062 Tage in der JVA Dresden, also um die 3 Jahre.
Ja.
Das ist ja schon eine enorme Zeit. Hat man erstens, weil ich glaube, fast keiner von unseren Zuhörern war im Gefängnis, ich hoffe, es bleibt auch so. Kriegt
Bitte.
man überhaupt was mit von dieser Zeit oder vergeht die Zeit da anders? Wie
Die
war so ein
Zeit.
Tag, wie war so ein Tagesablauf von dir? Weil du sprichst ja auch darüber in deinem Kapitel, ich schreibe, dass du zum Beispiel in der Redaktion warst, Artikel geschrieben hast.
Ja.
Du hast dann ja eigentlich einen ganz anderen Zeitablauf, oder du guckst keinen Fußball mehr, oder ich habe gehört, du hast sogar Tischtennis geguckt, tschechische Liga, um zu wetten.
Dann hast du, also nicht jetzt
davor, im Gefängnis. Genau, davor, ja. Davor. Wie ist dann Tagesablauf von dir gewesen?
Also sehr strukturiert und es ist ein ganz besonderer Moment, wenn du in so eine Zelle gesperrt wirst und hinter dir geht die Tür zu. So, das ist eine Sache, die ist maximal, also die wünsche ich niemandem von euch, die hier zuhören und Oskar dir natürlich auch nicht, aber es bietet die Möglichkeit, jetzt mal völlig abgeschottet sein von der Außenwelt, bietet auch die Möglichkeit, man hat ja nur sich selbst. So, und du hast dort die Möglichkeit, wirklich mal ganz tief so in dich reinzuhorchen und kommst da wirklich auf Ideen und Gedanken, die du so vorher nicht hattest. Also auch zum Thema Selbstreflexion. Und diese Chance, das ist mir zum Glück sehr gut gelungen, das zu nutzen und einfach mal Dinge so grundlegend zu hinterfragen, wie es denn möglich sein konnte, dass ich das an diesen Punkt gebracht habe. Und dann beginnt im Prinzip das Haftleben. Also die Zeit vergeht unfassbar schnell. Morgens um 6 ist Wecken, da geht die Tür auf und dann hält dir jemand im Prinzip eine Taschenlampe ins Gesicht und guckt, ob du noch lebst. 6.45 Uhr war dann Abrücken von Station. Also Station, da sind so ungefähr 30 Leute bei uns gewesen. Meistens mit Einzelzellen. Die Leute, die arbeiten, gehen dann zur Arbeit. Dann wirst du vor der Arbeit nochmal kontrolliert, dass du nicht irgendwas mitnimmst oder mitschmuggelst für andere Gefangene. Dann bist du arbeiten, gehst um 15 Uhr wieder zurück. Dann hast du in dem Sinne Freizeit, wobei das komisch klingt, wenn man im Gefängnis ist. Freizeit heißt, du hast eine Stunde Hofgang, was wahnsinnig schnell immer vorbeigeht, aber man läuft halt und redet mit anderen. Und dann hast du noch verschiedene Freizeitangebote. Also ich war in der Riegel-Redaktion. Das ist Riegel ist die Gefangenenzeitschrift von uns. Und habe verschiedene Sportarten dort machen können, wo man sich anmelden kann. Also Fußball, was war es noch gewesen? Badminton und sowas. Also die Zeit kann man sehr sinnvoll, man kann die Zeit sinnvoll nutzen, aber es liegt an jedem selbst. Naja, und dann vergeht ein Tag unfassbar schnell. Du hast immer die gleiche Struktur. Eine Woche ist nichts, ein Monat ist auch nichts und die Zeit ist gerannt. Anders kann ich es nicht formulieren.
Aber dort hast du schon den Entschluss gefasst, danach, du hast ja auch angefangen auch zu schreiben, glaube ich, dass du danach in die Welt gehen willst und sagen willst, an deinem Beispiel, hey, pass auf. Oder war es schon direkt am Anfang oder hat es erst ein bisschen gebraucht, dass du dann, also ich habe ja gelesen, du wusstest dann, du willst ein Buch schreiben, dein Buchprojekt. Du hast ja auch in deinem ersten Artikel in der Redaktion darüber geschrieben. Aber du gehst ja auch vor Stadien, darüber sprechen wir ja gleich mit einem Schild. Wirklich Provokation und auch Konfrontation. Du suchst diesen Dialog. Wann kam dir diese Idee als Sportwetten-Sheriff? Was ja eigentlich interessant ist, weil Sheriff sorgt ja für Recht und Ordnung. Und diese Recht und Ordnung haben ja anscheinend dir geholfen, wieder auf die Spur zu kommen.
Genau, wir müssen trotzdem noch mal zurückgehen ins Gefängnis, in die Zeit, wo ich angefangen habe zu schreiben. Also ich habe sehr viel geschrieben im Rahmen meiner Tätigkeit für die Gefangenenzeitschrift. Und das war so viel, dass das nicht mehr also es hatte keinen Platz mehr in der Gefangenenzeitschrift gehabt. Und dann habe ich gesagt, also bevor ich das jetzt irgendwie jetzt gar nicht veröffentliche, lass doch einfach irgendwie ein Buch draus machen. Mhm. Und da habe ich noch ein bisschen mehr geschrieben, so zu mir, noch was Persönliches. Habe dann 200 Exemplare drucken lassen. Übrigens haben mir meine Eltern dabei geholfen, das zu machen. Die hatten dann im Gefängnis wieder Kontakt zu mir. Und als das Buch dann aber veröffentlicht werden sollte, als sie gemerkt haben, scheiße, der meint das wirklich ernst mit dem Buch und sich öffnen, dann haben sie den Kontakt wieder abgebrochen, weil sie Angst hatten, dass die Leute schlecht über sie reden. Dabei stand gar nichts Schlechtes über meine Eltern drin, sondern ich habe nur angefangen, einfach mich zu öffnen und zu sagen, Leute, das und das ist passiert, ich übernehme Verantwortung und schaut doch mal, ob vielleicht bei euch irgendwie im Umkreis auch jemand ist, der das gleiche Problem hat und lasst euch nicht von der Werbung täuschen. So, das war so der Grundgedanke. Und dann kamen die ersten Zeitungsberichte, auch schon große Zeitungsberichte im Kicker oder im, was war es noch, Spiegel oder Stern, ich weiß es nicht. Stern war es gewesen. Und dann nahm das so ein bisschen Fahrt auf, die ganze Geschichte. Und dort ging es los mit der Idee, da etwas dagegen zu machen, weil ich persönlich an die Erfahrung gemacht habe, dass da noch nicht genügend passiert. Ja, und ich meine, dann die Idee mit Wette verloren, das ja, kam dann tatsächlich im Prinzip, ich meine, das Buch kam raus, das erste Buch 2020 und Wette verloren war 2025. In diesen 5 Jahren ist, ja, ist wahnsinnig viel passiert. Also unter anderem wurde ich ja auch entlassen.
Ja, und dann sprechen wir doch jetzt darüber, wofür vor allem vielleicht unsere Zuhörer dich kennen, weil ich weiß, wie viele von unseren Zuhörern noch Leseratten sind. Auf jeden Fall holt euch dieses Buch. Wir machen da auch einen Link rein in die Story und in den Post. Sehr,
Das
sehr
ist ja cool.
empfehlenswert.
Super.
Sportwetten-Sheriff. Thomas, das ist der Name, unter dem man dich kennt bei Social Media und jeder bestimmt, fast jeder hat es schon gesehen. Du warst ja nicht nur in Deutschland, du warst auch zum Beispiel in Prag oder auch in England mit einem Schild. Du gehst oft, also bis jetzt, vielleicht kommen ja auch andere Projekte, mit dem Trikot vom größten Rivalen. Nehmen wir an, jetzt bei, keine Ahnung, HSV mit Bremen, bei München, bei 1860 München mit Bayern Trikot andersrum. Und mit einem, aber du hast immer ein Schild dabei, Lost a Bet. Wie
Oh
sehr
ja,
hilft dir dieses Schild?
Wette verloren,
Wette
ja. Also
verloren.
Lost the Bet war in England, das Schild ist meine Lebensversicherung, würde ich jetzt fast mal sagen. Also der Gedanke war gewesen, dass ich eine Möglichkeit finde, oder ich fange mal anders an. Ich weiß, was nicht funktioniert und das ist, wenn Suchtberatungen sich mit einem Flyer und einem Pavillon irgendwo hinstellen und den Leuten, jungen Leuten, so wie euch, die ihr jetzt zuhört, einen Flyer in die Hand drücken wollen und sagen wollen, Glücksspiel ist schlecht. So, dann nimmst du diesen Flyer und dann haust du den 10 Meter weiter vielleicht wieder irgendwo in den Müll. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und das hat mich auch selber nie angesprochen. Ich habe immer gesagt, warum, also ich habe das wirklich auch sehr kritisiert, was da, dass da oftmals so wenig Kreativität herrscht, wobei man sagen muss, denen sind auch die Hände gebunden. Aber ich habe ja nun mal sehr viele Erfahrungen mit dem Thema Glücksspiel und habe auch sehr viel Kreativität und sehr viel Willen, dort irgendwas zu machen. Und dann dachte ich mir, ich brauche eine Möglichkeit, wie ich die jungen Leute insbesondere auf Social Media erreiche. Und meine erste Idee war gewesen mit Wette verloren, Wette verloren. Ich habe ein bisschen drauf rumgedacht, habe mir ein Clown-Kostüm bestellt und hatte ursprünglich die Vision gehabt, als Clown durch Fußgängerzonen zu laufen. Ja?
Ja.
Macht irgendwie keinen Sinn, habe ich auch Gott sei Dank nie gemacht. Und dann kam mir die Idee, naja, wo kriegst du denn die meiste Aufmerksamkeit? Wo sind Sportwettenanbieter am Stadion? Und wenn du jetzt mit dem Trikot des größten Rivalen dich irgendwo hinstellst, mit einem Schild Wette verloren, was suggerieren soll, dass du das nicht gern machst und dass du eine Wette verloren hast und was die Leute zum Fragen bringen soll, was hast du denn für eine Wette verloren? Dann habe ich dort eine Möglichkeit, etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, also, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, das war mir nicht klar gewesen. Ich habe das ja das erste Mal erst im letzten Jahr September gemacht, also vor etwas mehr als 4 Monaten.
Ja, und aber du bist damit schon eigentlich sehr bekannt, du hast fast 50.000 Follower, über 1,6 Millionen Likes und trotzdem, leider trotzdem sind überall Sportwetten. Ist es auch vielleicht die Schuld vom DFB und DFL auch, dass man da zum Beispiel, ich glaube, DFB hat ja auch Partner noch von Sportwetten. Wie kann man das ändern? Oder was ist dein Vorschlag, wie man das ändern kann?
Erstmal zu den Followern. Ich hatte, wo ich angefangen habe, hatte ich noch gar kein TikTok-Konto und ich muss auch ehrlich sagen, TikTok habe ich bis jetzt oder in der letzten Zeit sehr vernachlässigt, weil das nicht so mein Hauptaccount ist, weil ich das meiste, was ich mache, über oder fast alles über Instagram aktuell
Auf
mache.
jeden Fall abchecken, da werden wir dich auch markieren. Sehr, sehr interessant für
Gerne
dich.
und da kommen auch immer die neuesten Sachen jetzt dann demnächst hin. Plus, ihr dürft euch freuen. Es kommen sehr, sehr zeitnah längere Formate für YouTube. Also ich werde jetzt dann immer begleitet bei meinen Aktionen, dass man dann so ein bisschen vorher, nachher sieht und währenddessen, ich glaube, das gibt auch nochmal ganz neue Einblicke in die ganze Geschichte. Und wie war jetzt nochmal die Frage, Oskar?
Ja, was ist das Problem? Es wird zu wenig drüber gesprochen. Weil ich
Ja.
meine, ehrlich gesagt, ich kenne es auch aus der Schule. Ich gehe noch in die Schule und sogar in unserem, mit 18, gerade 18, machen viele zum Beispiel, man denkt sich, ach komm, 5 Euro setzen wir jetzt hier auf 5 Spiele Champions League. Das ist ja oft dieses, das wird zu wenig drüber gesprochen und du willst ja in diesen Dialog gehen. Aber wird dieser Dialog überhaupt zugelassen? Weil ich kenne deine Videos, ich kannte sie auch schon bevor ich dich kontaktiert habe. Und oftmals laufen einfach Leute vorbei und sagen auf gut Deutsch, ey, du Wichser, verpiss dich.
Ja, das ist ja der ihr gutes Recht. Aber was es auf alle Fälle mal macht, es erzeugt Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit wird auf dieses Thema gelenkt. Dass jetzt natürlich am Stadion am Spieltag vielleicht nicht jeder damit einverstanden ist, das ist ja irgendwo auch, liegt in der Natur der Sache. Und mit Worten kann ich leben, mit Gewalt nicht. Aber das Ziel ist einfach, du hast es ja genannt, Provokation. Es ist natürlich eine Provokation, aber keine Provokation, um gewalttätig zu werden, weil jemand ein anders farbiges T-Shirt trägt, sondern es ist eine Provokation, mal, wenn man das Gesamte betrachtet, mich mit diesem Schild und dem Trikot, es soll eine Provokation sein zum Nachdenken. Warum macht er das? Ja, du wirst wahrscheinlich auch gedacht haben, der Typ ist irre, ist ja schon mal okay, dann denkst du ja schon mal nach. Aber wenn du das dann 2, 3, 4, 5 Mal gesehen hast und siehst, okay, der steht ja irgendwie überall, irgendwie hat er ziemlich viele Wetten verloren. Ja, ich habe sehr, sehr viele Wetten verloren, mehrere 10.000. Und noch mehr Geld und Lebenszeit. Und dass man da einfach mal anfängt zu hinterfragen, genau, warum mache ich das? Weil die Leute, die ins Stadion gehen, die sehen eben die Sportwettenwerbung, die denken sich nichts dabei, die probieren es genauso aus, wie es bei mir damals war. Und weil du DFB und DFL ansprichst, ja, die haben Tipico als Partner. Und der Grund dafür ist einfach, weil die damit echt viel Geld verdienen, weil Tipico viel Geld zahlt und weil generell die Wettanbieter den Vereinen sehr viel Geld bezahlt oder bezahlen, damit sie ihre eigenen Fans süchtig machen. Ja? Ja. Und das ist absolut verwerflich und deine Generation, die ist dort voll im Fokus der Wettanbieter. Und du sagst es ja selber, dort mal 5 Euro, dort mal 10, das ist jetzt noch so. Ja? Zum Glück wird nicht jeder spielsüchtig werden, aber einige von den Leuten, die du dort oder mit denen du zu tun hast, die werden wahrscheinlich dazu neigen, in Zukunft auch mal höhere Beträge zu setzen, wenn sie das Geld dazu haben, wenn sie es nicht schon machen. Und da muss man halt echt aufpassen, dass das nicht im Zweifel dort einen ähnlichen Weg nimmt wie bei mir.
Du sprichst in deinem Buch von einer Volkskrankheit. Wenn du im Stadion bist und manchmal kommt es ja in diese Dialoge, wie oft passiert es, dass jemand sagt, ey, mir ist das auch schon passiert?
Sehr oft. Also wirklich sehr oft. In den Videos seht ihr ja bis jetzt nur einen Bruchteil. Das wird dann bei YouTube ein bisschen mehr. Also ich würde mal sagen, die Reaktionen sind vor dem Stadion zu 95% tatsächlich positiv. Mittlerweile online 99% positiv. Es geht wahnsinnig vielen Leuten so, wie es mir mal ging. Und ich kriege auch sehr viele Zuschriften, die ich, jetzt muss ich mich gleich mal dafür entschuldigen, leider gar nicht alle so im Detail beantworten kann. Aber es ist ganz offensichtlich, übrigens habt ihr ja also diese Aktion erst so groß gemacht, weil ihr habt ja geklickt, ja. Ich habe einfach nur das gemacht, was ich mache, aber dass das Ding so durch die Decke geht, das liegt ja an.
Hättest du damit gerechnet?
Nein, gar nicht. Also ich wusste, dass die Idee Potenzial hat, dass die gut ist, dass wir jetzt hier 4,5 Monate später hier den Podcast machen und darüber reden. Und ich jetzt hier so viele Leute erreicht habe, das hätte ich nie gedacht. Ich habe, wo ich das angefangen habe, hatte ich eben gar kein TikTok-Konto und ich hatte auch bei Instagram 733 Follower.
Ja.
Am 15.
Was ich ganz schön gesteigert habe.
Sind ein paar mehr. So, und das liegt ja einfach daran, dass offensichtlich ein sehr großer Bedarf danach besteht, dort einfach mehr zu tun und einfach eben auch gerade die jüngere Generation zu schützen. Weil, ich meine, du siehst es an meinem Beispiel, Spielsucht ist halt echt, so wie jede andere Sucht auch, richtig scheiße. Das Problem ist nur, wenn du ins Stadion gehst und eigentlich Fußball schauen willst, deinen Verein unterstützen willst und deine Liebe und Leidenschaft zum Spiel dort ausleben willst und dann kommst du mit einer Spielsucht zurück, das kann irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ja, du stellst dich ja vor Stadien, hast in Darmstadt sogar einen Zahn verloren. Das mal passé. Darmstadt, nächstes Mal wird besser.
Richtig.
Aber du hast ja wirklich Jahre deines Lebens eigentlich an die Wand gefahren mit Wetten, aber es ist ja umso respektabler und besser auch, dass du jetzt eben deine jetzigen Jahre benutzt, um eben für diese Aufmerksamkeit zu, die Aufmerksamkeit darauf zu legen, auch, dass der Fokus mal ein bisschen und dieser Dialog stattfindet und eben zu sehen, ey, Sportwetten sind nicht gut. Ich meine, wir kennen es, ich lebe in Frankfurt, überall sind zum Beispiel jetzt, was neu, eine neue Masche ist, Restaurants, Sportwetten, Restaurants von Tipico.
Ja, Spaß.
Und das ist wirklich ja alles, man kriegt es gar nicht wahr. Du hattest Plakate an der Sebener Straße und fast, du hattest überall Plakate. Und eigentlich ist es ja schön, dass es Menschen wie dich gibt, die diese Aufmerksamkeit darauf legen. Und deswegen, Thomas, zum Abschluss, wenn du einen Rat geben könntest an unsere Zuhörer, an die jungen Leute, aber auch an die älteren Leute, was wäre dein Rat bei Sportwetten, dass man da aufpasst, wie man aufpasst?
Ja,
das Schlusswort ist deins.
mein Rat, erstmal danke für das Gespräch, Oskar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist auch schon wieder, also die Zeit ist auch genauso schnell vergangen, genauso schnell wie im Gefängnis. Und mein Rat an euch und die, die jetzt zuhören, ist ganz einfach: sucht euer Glück nicht im Glücksspiel, sondern im realen Leben und glaubt an euch und fallt nicht auf die Werbung der Wettanbieter rein. Und eine Forderung, die ich noch habe, die würde ich auch gerne noch erwähnen, und zwar ist es die, dass Prävention auf den Lehrplan gehört, in die Schulen, statt Sportwetten auf die Bande. Und insofern sage ich danke, dass ihr mir zugehört habt und wir sehen uns auf Instagram, TikTok und demnächst auch wieder mehr auf YouTube.
Genau, unter Sportwetten-Sheriff Thomas Major. Ich danke dir fürs Gespräch und an unsere Zuhörer. Der Link zum Buch kommt: Im Kampf gegen Spielsucht und Wettenmafia, ist im Verlag Die Werkstatt erschienen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch und danke fürs Gespräch, Thomas Major.
Danke, Oskar.